Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Hört ihr mich?
Ja.
Okay. Die Werbung vorweg. Wenn du noch ein cooles Weihnachtsgeschenk brauchst für 5 Euro, habe ich mein Buch dabei.
Das ist super.
Ja. Genau. Aber ich habe nur begrenzte Zahl dabei. Mein Glauben war für 10. So, wenn du es möchtest, gerne.
Ich kaufe die alle ab, ja.
Willst du? Okay, wir versteigern sie nachher. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall aus Freiburg. Iris hat ja gesagt, der schöne Süden, es war neblig, genauso wie hier. Aber es war gut zu fahren. Und ich freue mich natürlich jedes Jahr hier zu sein. Warum das im Dezember ist, weiß ich gar nicht. Ob es wirklich an der Zeit liegt oder weil es sich halt so ergibt. Okay, ich bin euer Weihnachtsgeschenk. Ja, ist gut. Eine Frage habe ich mal, gibt es irgendjemand, der schon mal in Krisen war? Oh, fast alle. Okay, obwohl ihr gläubig seid, obwohl ihr heute Morgen ja so zum Ausdruck gebracht habt, Jesus ist mein Herr, sagt ihr, ihr wart schon in Krisen. Und ich behaupte mal, dass heute Morgen auch einige in Krisen sind. Und Krisen gehören zu unserem Leben. Wir können machen, was wir wollen. Sie gehören dazu. Jemand hat was Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, vor jedem Blessing ein Testing. Also vor jedem Segen ein Test. Ja, und Gott gibt uns nicht Krisen, um uns kaputt zu machen, sondern er zeigt uns, wie erst das unser Herz, wie sieht unser Herz aus. Und er will uns helfen, dass wir weiterkommen, dass wir aus unseren Kinderschuhen herauskommen und dass wir powervolle Männer und Frauen Gottes werden. Im Alten Testament finden wir einen ganz interessanten Mann, den kennt ihr alle wahrscheinlich, den Samuel. Ich liebe diesen Samuel, weil es ist interessant, wenn wir jetzt gleich mal feststellen, wann hat Gott ihn berufen? Wann hat er ihn überhaupt mit dem Heiligen Geist gesalbt und wann hat er ihm die Berufung gegeben zum König? Da werdet ihr staunen. Er war nicht 80, er war nicht 70, er war nicht 60, er war nicht 50, er war nicht 40, du kannst so zurückgehen, er war nicht 20, er war auch nicht 30. Er war ein ganz kleiner Junge. Ein Junge, der eigentlich im Alter, ich sage ja gleich, wie alt er war, eigentlich mehr im McDonald's sitzen würde oder im, was gibt's noch, irgendwie Fast Food, ja, als dort wunderbarer Herr Jesus ist. Und im 1. Samuel lesen wir von einer Krise. Es gab eine nationale Krise und ich glaube mittlerweile, dass Deutschland sich, wenn es nicht Deutschland aufpasst, sich auf eine nationale Krise zubewegt. Ja, es ist, ich meine, Freiburg ist ja groß im Munde, jetzt im Moment, durch den Mord, der da geschehen ist und wer dieses Mädchen ermordet hat und woher der kommt. Und die Politik ist riesen herausgefordert, Schritte zu tun, die irgendwie dem eigenen Land Sicherheit gibt. Und bei Samuel war es genauso, es gab eine nationale Krise. Israel hatte einen König. Eigentlich hatten sie einen König, den man Gott nannte. Und Gottes Plan war eigentlich nicht, einen menschlichen König für sein Volk einzusetzen, aber das Volk wollte unbedingt einen König haben. Und Gott erbarmte sich über sein Volk und er gab ihnen Saul. Das war der erste König, menschliche erste König vom Volk Israel. Und dieser Saul fiel in Korruption. Ja, er tat Dinge, die waren nicht gut und die waren auch gegen Gottes Plan. Und weil ihn Gott eingesetzt hat, war es auch der, der ihn auch wieder absetzen kann. Ja, so ist es bei uns auch. Er setzt uns ein, er kann uns absetzen. So, und in 1. Samuel 15, 34 bis 35, da heißt es, und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach Gibeah Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tage seines Todes. Denn Samuel traute um Saul, da der Herr es reute, dass er Saul zum König über Israel eingesetzt hatte. Samuel war traurig. Samuel war bedrückt, weil Gott jemand rausgenommen hat, der nicht nach seinem Plan war und der in Korruption gefallen ist. Und wenn wir dann weiterlesen, 1. Samuel 16, da heißt es, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern? Also so, wie lange willst du trauern? Es ist interessanterweise, dass wenn es um Jesus geht, dass es heißt, er ist gekommen, um die Trauernde herauszuholen. Es gibt eine Trauer an dieser Erde, da ist man in Gefahr, in ein Loch reinzufallen. Ja, nicht, dass es ein Fehler ist, zu trauern, aber es ist ein Fehler, wenn ich ein Loch hineinfalle und ich komme da nicht mehr raus. Ja, wenn ich in Depression hineinfalle. Ja, ich habe gestern ein junges Mädchen, vorgestern, besucht. Sie ist in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden, weil sie Depressionen hat. Und dann habe ich festgestellt, dass die Jugendpsychiatrie voll ist von jungen Menschen mit Depressionen. Ganz viele Menschen leiden unter Depressionen. Ja? Und Depression ist ja mittlerweile auch als Krankheit bezeichnet. Und Gott sagt, ich bin gekommen, euch da rauszuholen. Aus Angst und aus Depressionen. Das soll keine Macht in euer Leben haben. Ja? Und Samuel war in Gefahr, in eine Depression hineinzufallen, denn er kam nicht aus seiner Trauer raus gegen Saul. Ja, und Gott sprach zu ihm auf einmal: Saul, jetzt komm mal wieder raus. Ja, wie lange willst du noch um Saul trauern? Denn ich habe ihn doch verworfen, dass er nicht mehr König über Israel sei. Fülle dein Horn mit Öl. Weiß jemand eigentlich, wie groß so ein Horn war? Ja, wer ist denn hier israelisch begabt? Du? Es war schon riesig, ne? Also, normalerweise, wenn wir in Freiburg für die Kranken beten, da gibt es ja nach Jakobus 5. Ja, da heißt es ja, ruft die Leiter und ölt die Kranken. In der Regel haben wir so ein kleines Fläschchen. Ja, und dann tust du es was auf den Finger und dann machst du es den Leuten vielleicht an der Stirne. Aber das war nicht die Absicht Gottes. Wenn er Menschen einsetzt, will er nicht, dass du irgendwelche Kreuze da auf die Stirne machst, sondern er sagt, nimm mal so ein richtiges fettes Horn und füll das mit Öl. Ja, so, nimm das Horn und füll das Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehem Mitte Israel senden, denn ich habe mir unter ihnen seinen Sohn einen zum König ausersehen. Mal kurz stehen bleiben. Bethlehem, ist es uns doch ein Begriff, oder? Jetzt, in dieser Weihnachtszeit, Bethlehem. Ich selber war in Bethlehem. War schon irgendjemand mal in Bethlehem? Also wir machen 2018 eine Israel-Reise, wenn du mich möchtest. Allerdings auch auf 50 begrenzt. Ja, man muss da mal hingegangen sein. Also man muss nicht dorthin gehen, um in den Himmel zu kommen. Also so nebenbei. Aber man muss mal, wenn man mal auf die Spuren Jesu geht, das ist schon sehr interessant. Ja, ich war jetzt dieses Jahr zweimal dort auf dem Laubhüttenfest und eben auch in der Israelreise. Nächstes Jahr veranstalten wir als Gemeinde an. Und es ist schon interessant, wenn in Bethlehem ist. Leider ist Bethlehem nicht mehr so christlich wie zur damaligen Zeit. Ja, mittlerweile ist es muslimisch. Mussten sie abgeben. Dann siehst du diese Kirche und die Kirche ist, ja, also da ist hier mehr Freiheit als dort. Aber dann bist du in diesem kleinen Ort und du denkst, Mensch, Bethlehem, dieser kleine Ort hat großartige Könige hervorgebracht. Einer der großartigen Könige war zum Beispiel David. Ja, und in seiner Linie kam Jesus. Ja, großartige Könige, großartige Männer Gottes. Ja, und noch etwas. Es ist interessanterweise, dass Samuel nicht wusste, wer es ist. Normalerweise sind wir ja vom Propheten gewöhnt, dass sie dir immer alles genau sagen. Aber Gott hat Samuel eben nicht gesagt, wer es ist, sondern er hat gesagt, ich werde dir was zeigen. Und Leute, Gott will uns was zeigen durch diese Geschichte. Er will uns ein Prinzip zeigen. Ja, was passiert, wenn du in Krisen kommst? Was passiert, wenn eine Gemeinde in Krise kommt? Was passiert, wenn das Reich Gottes in Krisen kommt? Ja, wenn Umstände sich verändern? Dinge passieren in deinem Leben, mit denen du nicht gerechnet hast. Ja? Und interessanterweise, wir schauen heute Morgen nach Bethlehem. Ja? Aber hier geht es um den Vater Isai, der Söhne hatte. Und Gott sagt zu Samuel, ich werde dir etwas zeigen. Ich werde dir eine Person zeigen, die ich erwählen werde. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen, wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Wieder Angst, wieder Furcht. Ja? Ein Prophet, nur ganz nebenbei, ja, hat Angst, auf Gottes Anweisung zu gehen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den sagen, den ich dir nennen werde. Er wusste nicht, wen er ihn nennen werde, obwohl er Prophet war. Ja? Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Frieden? Und er sprach, ja, Frieden. Ja, Jesus ist ja auch der Friedensfürst. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie ein zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Eliab, der Älteste, ja, und das war ganz normal damals, dass der Älteste, der erstgeborene Sohn sozusagen, der Erbträger war. Und Samuel sieht ihn und sagt, er ist es. Ich erinnere euch, dass er Prophet war. Also wenn ein Prophet sagt, der ist es, würdest du es glauben, oder erstmal, oder? Ich fordere es extra mal bewusst raus, um das Prinzip zu verstehen, was Gott eigentlich uns sagen möchte mit dieser Geschichte. Er sah Eliab, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen. Wie oft schauen wir auf das Aussehen? Nicht, dass gutes Aussehen schlecht ist. Aber Aussehen sagen noch nichts über unser Herzen. Nicht unbedingt. So, der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, was vor Augen der Menschen, Entschuldigung nochmal, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Dieser Satz ist immens wichtig. Und hätte Gott Samuel schon vorher gezeigt, wer es ist, würden wir gar nicht dieses Prinzip jetzt haben. Und Gott wollte den Volk und uns heute etwas zeigen, das Prinzip, nach was er Menschen aussucht und was für ihn wichtig ist. So, er war es nicht. Wir sehen, was vor Augen ist. Ja. Wir sehen und beurteilen Menschen. Ihr wisst, ihr kennt ja diesen Spruch, der erste Eindruck, der gibt schon vieles her. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, aber er sprach, auch dieser hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ er Schama vorübergehen, er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und er ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und jetzt stellt dieser Prophet eine Frage. Ja, er hatte keine Idee. Er hatte keine Offenbarung von dem Vater im Himmel, wer jetzt eigentlich dieser König sein soll oder wen er eigentlich jetzt erwählen sollte. Und Samuel fragte Isai, sind das alle junge Leute, alle deine junge Leute? Prophet fragt einen Menschen. Hast du noch mehr Kinder? Ist das alles? Irgendwas stimmt ja nicht. Ja? Also dieses Ganze, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Ja? Hallo? Gibt es keinen anderen mehr? Sind es alle deine jungen Leute? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe und Samuel sagte zu Isai, sende ihn und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisse setzen, bis er hier hereingekommen ist. Da sandte er ihn hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, wieder äußerliche Beschreibung, er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Wir haben gerade eben gehört, dass er nicht auf das Äußere, obwohl das hier beschrieben wird, dass er nicht auf das Äußere, er hat nicht erwählt, weil er rötlich ist. Ja, er hat ihn nicht erwählt, weil er blaue Augen hat, sondern er hat ihn erwählt, weil er etwas in seinem Herzen gesehen hat. Und wir kennen all diesen Spruch, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Hat er alles richtig gemacht? Nein. Machst du alles richtig? Ich? Nein. Aber wir können trotzdem Frauen und Männer Gottes nach dem Herzen Gottes sein. Es liegt an unserer Haltung, es liegt an unseren Herzen. So, komm, sprach er, salb ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Horn, ja, dieses Riesending, Ja, das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüder. Und wie ging die Salben? Er nahm es und schüttelte es über ihn rüber. Ja, stell dir vor, deine Sonntagskleider heute Morgen schön mit Öl durchtränkt. So, jetzt bist du gesalbt. Schau, wie du klarkommst. So, der Geist, also mitten in seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. Und darüber hinaus, Samuel machte sich auf und ging nach Rama. Wie alt war David, als das passiert ist? Es wäre wie, wenn du heute Morgen in die Kinderstunde reingehst oder Kinderdienst reingehst und sagst, gibt es hier einen 13-Jährigen, der David heißt? Der war 13 Jahre alt. 13 Jahre alt. Als Gott ihn ölte, also durch den Samuel, als die Salbung Gottes auf ihn kam, als der Heilige Geist auf ihn kam. Wenn er David eingesetzt hätte und sie hätten nicht das gesehen, was sie jetzt gleich sehen werden. Ja? Ihr wisst, was er alles gemacht hat. Er hat den Goliath besiegt. Ja? Er war einfach mutig. Er wurde verfolgt. Saul ging gegen ihn. David hätte Saul oft töten können, hat es aber nicht gemacht. Vor Respekt der Leidenschaft. Ja? Das ist ein gutes Prinzip auch der Leidenschaft. Ist er nicht gegen ihn gegangen. Hat den nichts Gutes getan, der ihn nachher getötet hat. Aber warum war er 13? Und warum wurde er, wie viele Jahre später, eingesetzt? 17 Jahre später. David war 30 Jahre alt, als er als König eingesetzt wurde über Juda. Aber die Leute haben gesehen, der Geist Gottes ist auf ihm. Und die Leute müssen sehen, dass der Geist Gottes auf dir ist. Ja, nicht, weil wir werden nicht eingesetzt, weil wir toll aussehen, weil wir nichts gegen das alles, aber das macht uns noch nicht zu Power-Männer und zu Power-Frauen. Er wurde gesalbt. Der Geist kam auf ihn. Weißt du, dass es eine Parallele im Neuen Testament gibt? Fällt euch da nicht irgendjemand ein? Jesus. Der ist nicht einfach losgelaufen. Sondern wenn du Lukas 4 liest, da sagt Jesus auf einmal, der Geist Gottes ist, oder der Geist des Herrn ist auf mir, der mich gesalbt hat. Hallo. Und jetzt beginnen großartige Dinge. David. Das Gleiche wie Jesus. Er war 13 Jahre alt, als er gesalbt wurde. Und der Heilige Geist auf ihn kam. Erst 17 Jahre später wurde er zum König eingesetzt. Und ich bin überzeugt, diesen Moment seiner Kindheit hat er nie vergessen. Als er mit der Bathsheba, als es mit Bathsheba passiert ist, ich denke, wir kennen alle diese Geschichte, als er Ehebruch getrieben hat und er noch diesen Mann von der Bathsheba an die vorderste Front schickte, weil da hast du die Gewissheit, dass er ganz sicher getötet wird. Wenn du dann Psalm 51 liest, da sagt er was Interessantes. Herr, nimm nicht den Geist von mir. Nimm nicht den Heiligen Geist weg von mir. Denn er wusste, wenn Gott diesen Heiligen Geist von ihm wegnimmt, dann wird sein Dienst keine Power mehr haben und keine Auswirkungen mehr haben. Nimm nicht diesen Geist von mir. Das war sein großes Anliegen. Ja? Wenn du das Psalm 51, da geht es ja nachher darum, als er umkehrte und aufgrund von Bathsheba zu Gott ging. Nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Er wird sich in diesem Moment an seine Kindheit erinnert haben, als Samuel vor ihm stand, als er ihn gesalbt hat und der Heilige Geist auf ihn kam. Was für großartige Dinge hat er getan. Was für großartige Dinge können wir tun, wenn der Heilige Geist, und er ist auf uns, für Jesus tun, für sein Reich. Nimm nicht den Heiligen Geist von mir. Ich war einmal auf einer Konferenz, nicht in Deutschland, weit, weit entfernt. Und da war ein ganz bekannter Mann als Redner da. Und ich sage jetzt keinen Namen, wäre nicht so dramatisch, aber ich tue es jetzt nicht. Aber der hat eine Tochter und diese Tochter erzählte ihre Bekehrung. Und diese Tochter ging durch schwierige Zeiten durch. Und sie stand vorne und sie hat gesagt, ich habe meinen Vater gehasst. Ich habe ihn abgelehnt, weil er ständig unterwegs war, weil er nie da war, weil er jeden Gutes getan hat und für jeden gebetet hat. Aber ich, so fühlte sie sich, blieb auf der Strecke. Und ich hasste ihn. Ich wollte mit ihm nichts zu tun haben. Ein anderer Pastor hat dann dieses Mädchen aufgenommen und sie hat sich über diesen Pastor, über diese Familie dann zu Jesus entschieden. Nach diesem Zeugnis von diesem Kind ging der Vater nach vorne und hat gesagt, eins in dieser Situation meines Lebens, als ich verstanden habe, dass meine Kinder eigentlich gelitten haben, ein Stück weit durch meinen Dienst, weil ich nicht da war, weil ich es gar nicht so auf dem Fokus hatte, mich um sie zu kümmern. Aber ein Gebet habe ich gesprochen. Ich sage, Herr, nimm nicht den Heiligen Geist von mir. Nimm ihn nicht weg, weil wenn du mir ihn wegnimmst, wenn du mir das sagst, dann habe ich keine Power mehr in meinem Dienst. Wir können alles tun, wir können alle religiös unterwegs sein, wir können alle Dinge tun für den Herrn. Wenn es nicht in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht, ist es Krampf. Das ist vielleicht das, was Jesus sagt, es gibt Leute, die werden Herr, Herr sagen, aber ich werde sie gar nicht kennen. 13 Jahre alt. Mit 13 Jahren wurde David in eine nationale Krise erwählt oder gesagt zu einer Berufung, auf die er 17 Jahre unterwegs war, um sozusagen als Lösung, mit einer Lösung sein für diese Staatskrise. Und ich habe mir da einen interessanten Satz aufgeschrieben und würde ich dir empfehlen, wenn du nichts behältst, behältst du immer, aber den kannst du dir behalten. Krisen bringen immer Klarheit und Berufung hervor. Das hast du schon mal festgestellt? In Krisen. Nur nebenbei weißt du auch, wer wirklich zu dir steht. Ja, erinnere dich an den verlorenen Sohn von Jesus. Ja, erzählt Lukas 15. Als er in eine Krise kam, ja, als er alles hatte, ja, das Geld, das Erbe, was sein Vater ihm gegeben hat, was ihm sozusagen frühzeitig gegeben wurde, weil er darum gebeten hatte, als er alles durchgebracht hat, sagt Jesus, niemand war mehr da. Seine ganzen Freunde, alle, die so eng waren, die ihn auf die Schulter geklopft haben, waren nicht mehr da. Er war in eine Krise hineingerutscht. Und wenn wir in eine Krise hineinkommen, dann müssen wir aufpassen manchmal, was passiert mit unserem Herz. Weil Krisen auch manchmal uns zeigen, dass Mangel da ist. Das ist keine kleine, das ist nur eine kleine Krise, die löse ich schnell. Okay, ist gut. Mangel, und dann ist die Frage, wie fühlen wir diesen Mangel aus? Natürlich, Jesus sagt, als allererstes müssen wir zum himmlischen Vater gehen. Ja, wie wenn Kinder nach Hause kommen, ja. Und ich werde euch gleich ein Beispiel noch bringen, was Jesus in diesem Zusammenhang nochmal sagt. Wo gehen wir als erstes hin? Wie verhalten wir uns, wenn wir in Krise hineinkommen? Also Krise bringen immer Klarheit hervor. Wünschen wir uns jede Krise, die wir hatten, nochmal zu haben? Nein. Also ich nicht. Aber Krisen bringen Klarheit. Krisen zeigen dir, wo du stehst. Gott sagt, bring nicht in dein Leben Krisen hinein, um dich fertig zu machen, um dir zu zeigen, wie dämlich du bist, ja, oder wie fehlerhaft, sondern er will dir etwas offenbaren. Weil er will, dass Klarheit in dein Leben reinkommt. Und er will, dass du in diesen Schwierigkeiten verstehst und begreifst, dass er eine Berufung gegeben hat und dass du gesetzt bist, in Krisen, in deine Berufung gerade da hineinzugehen und Gott zu dienen. Goliath-Bezwinger werden inmitten einer Krise geboren. Sie werden nicht auf dem Sofa wahrgenommen. Sie werden nicht wahrgenommen, wenn sie die Menschen, die nur sich um sich selber drehen. Sondern sie werden wahrgenommen, wenn die Krise da ist, wie ihr Herz sich offenbart und was in ihrem Herzen drin ist. Warum dieses Drama? Warum zeigte Gott Samuel nicht gleich, dass es David sein soll? Weil Gott, Samuel und auch uns heute sein Prinzip zeigen will. Es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt, richte nicht ein Buch nach seinem Einband. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, dann richten wir. Das sieht aber langweilig aus. Aber nicht das, das ist nur ein Beispiel. Ja, das ist, ich habe so ein Problem mit Büchern lesen, ganz ehrlich. Das Buch lese ich, was ist ganz schnell gelesen. Also wirklich. Das soll Menschen helfen. Aber wenn so ein Buch 400 Seiten hat und keine Bilder, dann habe ich ein Problem, es zu lesen. Ja? Aber wir richten kein Buch nach dem Cover. Und wir richten bitte auch keine Menschen nach den Äußerlichkeiten. Das ist genau das Prinzip, was Gott hier den Menschen damals und uns heute zeigen möchte. Richte einen Mensch nicht aufgrund seiner Äußeren. Noch ein paar Dinge, die hier uns sehr wichtig Gott offenbaren möchte und zeigen möchte. Gott weiß, wo du bist. Warum salbte Gott David 17 Jahre, bevor er König wurde? Weil eine Salbung immer eine Berufung bestätigt. Gott weiß, wo du bist. Vielleicht denkst du, eigentlich müsste Bernd und Iris mich schon lange gesehen haben. Also ich rede jetzt hier ohne, ich weiß überhaupt nichts. Ich möchte euch jetzt was sagen. Ja, vielleicht denkst du, dass sich deine Pastoren und deine Leiter dich übersehen haben. Vielleicht denkst du, dass Leute an dem Platz sind, wo du eigentlich denkst, da müsstest du schon lange sein. Du bist vielleicht so und so lange in einer Gemeinde am Dienst drin und du siehst, wie manche Leute an dir vorübergehen. So ähnlich wie bei David. Ja, ich meine, 7 Brüder gingen vor ihm sozusagen vorbei und standen vor Samuel. Aber Gott sah David und Gott sieht dich. So sagt es in deinem Herzen, Gott, du siehst mich. Ich brauche keine Angst haben. Glaub mir eins, wenn ich Menschen übersehe, Gott übersieht dich nicht. Ja, manchmal sagen das die Leute zu mir, ja, hast du den übersehen? Meine Gemeinde ist etwas größer. Ich sage, ja, mag es sein, dass ich Menschen übersehe, aber Gott übersieht dich nicht. Hab keine Angst. Er dreht an dem Rad deine Berufung. Wer hat David denn gesehen? Noch nicht mal der Prophet hat ihn gesehen. Hallo. Also wirst du vom Prophet ausgehen, dass der doch alles sieht. Ja, wir laden doch wenigstens auch Propheten ein, und wir auch zu der, weil wir mal was hören wollen. Noch nicht mal Samuel hat es gesehen. Aber Gott hat es gesehen. Ich sage dir etwas, wenn du noch nie eine Prophetie bekommen hast, persönlich, mach dir keine Sorgen. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Mach es nicht davon abhängig. Gott sieht dich. Das ist das Erste, was ich dir noch, oder was ich dir mitgebe. Gott sieht dich. Er weiß, wo du bist. Ja, David war bei den Schafen. Niemand hat an ihn in diesem Moment gedacht. Noch nicht mal sein Vater hatte Idee gehabt für seinen jüngsten Sohn. Seine Brüder schon mal gar nicht. Noch nicht mal der Prophet. Niemand. Aber Gott hat ihn gesehen. So, Gott sieh dich, wo du bist. In Lukas 4, ich lese das nochmal ganz kurz, weil es doch ein wichtiges Wort ist. Lukas 4, 18 und B. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. So hab keine Angst, Gott sieht, wo du bist. Und er ruft dich zur rechten Zeit heraus. Aber wenn Gott dich ruft und wenn Gott dich gesalbt hat und wenn Gott dir den Heiligen Geist gegeben hat, dann geht er mit dir einen Weg. Und er möchte gerne, dass es offenbar wird, wer du bist. Als in es war Apostelgeschichte 6, als es darum ging, dass Männer erwählt werden sollten zum Dienst, da gab es 3 Dinge, die die Leiter damals gesagt haben: Sucht euch Männer, die ein gutes Zeugnis haben, die Weisheit haben und die jeden Sonntag in der Gemeinde sind. Was ist das Dritte? Die voll Heiligen Geistes hat. Voll Heiligen Geistes. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich natürlich mich auch gefragt, nach was suche ich meine Leute aus? Was sind die Kriterien? Sehe ich auf das Äußere oder schaue ich auf das, was im Herzen drin ist? Und wenn du wissen möchtest, was in einem Herzen eines Menschen drin ist, dann musst du mit ihm eine Wegstrecke gehen. Dann offenbart sich das nicht im Bett, dann offenbart sich das nicht im Sessel, sondern dann offenbart sich das im Gehen. Wenn Krisen kommen, wenn Nöte da sind, ja, all diese Dinge, die wir gar nicht so lieben, aber da offenbart sich, was wirklich in unserem Herzen drin ist. Deshalb sagt Jesus etwas ganz Interessantes und das Wort Gottes: Schau nicht Oder ich sage es, schau nicht auf ihren Anfang, sondern schau auf ihr Ende. Und wir haben das neulich mal gemacht. Wir sind mal hingegangen und haben mal an viele Menschen gedacht, die, es wird bei euch wahrscheinlich nicht so viel anders sein, die schon mal in der Gemeinde waren, durch die Gemeinde gegangen sind. Und wir haben einfach uns Gedanken gemacht, wo sind sie heute? Was macht ihr Leben aus? Und wir haben festgestellt, dass Dinge geschehen sind in ihr Leben, die wir so nie vermutet hatten. Wenn du ich komme auf die Zielgerade jetzt gerade ein. Wenn du Hebräer 12 liest, das ist ein interessantes Wort hier. Da werden uns die ganzen Glaubenshelden aufgeerzählt. Ja, Männer, die nach dem Herzen Gottes waren, Frauen, die nach dem Herzen Gottes waren. Und dann heißt es dann Vers 36, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt. Der Mensch ist pervers, ohne Gott. Starben den Tod durch das Schwert, kennen wir heute, hören wir immer wieder. Gingen umher in Schafspelz, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Was für ein großartiger Weg mit dem Herrn. He? Wie viele Menschen verlassen schon das Reich Gottes, weil irgendjemand sie beleidigt hat? Dabei steht in Matthäus 6, glaube ich, da heißt es, wenn ihr auch geschmäht werdet, freut euch doch. Hallo? Freut euch doch. Weil du glaubst doch nicht wegen den Menschen, oder? Du glaubst doch nicht wegen deinen Nachbarn. Du glaubst doch nicht mal wegen deiner Familie, sondern du glaubst wegen Jesus. Hallo? Wegen ihm glauben wir. Wir verlassen doch nicht unsere Geschwister wegen Menschen. Hoffentlich nicht. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen. Und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hatte, damit sie nicht ohne uns vollendet würde. Und jetzt in Vers 12 heißt es, deshalb lasst uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickte Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf oder Weg. Hallo. Als Leiter schauen wir in erster Linie auf Menschen, die ausdauernd sind. Wie verhalten wir uns in Krisen? Was offenbart sich in unserem Herzen? Seid ihr gewiss, Gott will Klarheit bringen. Und Gott will deine Berufung stärken. Gott sieht, wo du bist. Es spielt nicht, ist egal, wie alt du bist. Ja? Ihr wisst ja, dass Caleb auch noch mit 80 unterwegs war. Ja? Und gesagt hat, hey, ich fühle mich wie vor 45 Jahren. Ja? Also gib mir mein Berg sozusagen, mein Auftrag. Ja? Und hier hast du David mit 13 Jahren. Was für eine Zeitspanne. Aber Gott sieht nicht auf das, was die Menschen sind, sondern er schaut in unserem Herzen. Also wir haben bei uns in Freiburg, das werdet ihr auch so hier haben, wir haben in unserer Freiburg junge Mädchen und Jungs, die in dem Alter sind. Und ich weiß, sie sind wie David. Wenn ich sie sehe, dann sage ich ihnen, du bist wie David. Du bist wie David. Gott hat den Heiligen Geist auf dich gelegt. Und wenn du diese jungen Menschen siehst, was für eine Ausstrahlung sie haben und wie krass sie unterwegs sind, ja, dann weißt du, dass Gott eines Tages sie zu etwas hineinbringen wird, wo wir nur staunen werden. Aber wenn du 80 bist, hab keine Sorge. Gott will dir und deine Berufung auch hervorbringen. Ja, da erinnern wir uns an, eben an Kaleb, ja, der da hinging und gesagt: Hey, komm, Mose, ich brauche jetzt meine Berufung. Ja, ich bin genauso stark wie noch vor 40 Jahren. Gib mir den Berg sozusagen. Ja. Und Gott erhörte sein Gebet und gab ihm eine gewaltige Berufung und setzte ihn frei. Krisen kommen nicht, weil wir sie lieben und nicht, weil wir sie wollen, aber weil Gott etwas Gewaltiges mit euch und mit uns vorhat. Paulus sagt, wenn du in Schwierigkeiten bist und wenn du in Gefahr bist, aufzugeben, dann empfiehlt er uns in Philipper 2, dass wir auf jemanden schauen sollen, nämlich auf Jesus. Ja, schau, was sie mit ihm gemacht haben. Schau, wie sie ihn gelästert haben, wie sie ihn geschmäht haben. Diesen König aus Bethlehem. Ja, und schau auf ihn, wie er durchgehalten hat. Jesus wurde in eine Krise hineingeboren. Es war nicht alles gut. Es war genau wie heute. Korruption, Bluttaten, Kriege. Der Mensch, die Bibel sagt, es war Finsternis auf dieser Erde, ja, wenn du Jesaja liest. Es war Finsternis auf dieser Erde. Aber in dieser Krise wurde Jesus geboren. Und dann heißt es, er ist das Licht in der Finsternis. So, jetzt sitzt ja er zur Rechten des himmlischen Vaters. Und wen hat er denn jetzt ans Licht? Weißt du, wer es ist? Könntest du mal in deinem Herzen da hineinschauen und sagen, du bist das Licht. Du bist in eine Krise hineingeboren. Ängste sind überall auf dieser Erde. In Freiburg gibt es Menschen, die nicht mehr, Frauen, die nicht mehr alleine joggen, die nicht mehr alleine gehen. Du siehst jetzt immer Gruppen laufen. Kinder werden jetzt gebracht zur Schule, noch viel mehr wie vorher. Ängste, Furcht ist da. Aber du bist da hineingeboren. Hallo. Eine nationale Krise. Krise bringt Klarheit. Bist du klar? Weißt du, wer in deinem Herzen ist? Stehst du fest? Und Krise bringt Berufung hervor. Gott, vor kurzem, will ich einfach da Mut machen, auch jetzt damit, weil es ein Zeugnis ist. Wir haben ein junges Mädchen bei uns, sie ist so 15 Jahre alt. Und sie ist auffällig. Und wir dachten, irgendwas stimmt mit ihr nicht. 15 Jahre alt, oft sitzt sie weinend draußen vor unserem Zentrum und. Und eines Tages rief mich ihre Mutter an und sie sagt, Herr Zimmer, ich möchte gerne mal Sie besuchen. Ich möchte mal wissen, wo meine Tochter hingeht. Sie sagt, das würde ich auch an ihrer Stelle tun. Ich würde auch gerne wissen, wo meine Kinder hingehen. Und sie kam zu mir ins Büro. Und das habe ich natürlich erwartet, dass sie jetzt mal loslegt und so ein paar kritische Fragen stellt oder hinterfragt, was wir tun. Tat sie nicht. Sondern sie erzählte von ihrem Uropa, von ihrem Opa, von ihrem Vater und von ihrer eigenen Familie, wie alles zerstört ist und kaputt ist. Und dann sagte sie auf einmal ein Wort. Sie sagte, wissen Sie, Herr Zimmer, bis in die vierte Generation ist meine ganze Familie, sind alle Familien kaputt. Und ich dachte, vierte Generation, das habe ich doch schon mal gelesen. Das steht doch in der Bibel. Ja? Der Fluch geht bis in die vierte Generation hinein und darüber hinaus. Dann habe ich ihr gesagt, wollen Sie, dass Ihre Kinder genauso das gleiche erleben, was sie erlebt hat. Nein, auf keinen Fall. Sag ich, dann müssen wir was tun. Ja, was soll ich denn tun? Sie werden Alpha-Kurs kommen. Sie werden am Sonntag im Gottesdienst sein. Und dann achten Sie mal hier auf, was nach dem Gottesdienst passiert. Und Gott wird Ihnen anbieten, dass Sie Ihr Leben verändern können. So, okay. Ich sehe es heute da, ich bin ja heute hier, aber ihr habt die Informationen. Und dann habe ich verstanden, dass dieses Mädchen eigentlich einen Papa braucht. Sie hat keinen Papa. Der Papa hat sie abgelehnt oder lehnt sie ab und hat so einen Spruch gesagt, wie du bist viel zu fett, nimm mal ab. Das sagt man zu einem 15-jährigen Mädchen, Und dann wirst du sehen, was passiert. Und genau wie die Mechanismen sind. Ja, Selbstmord, also Selbstmordversuche, x-mal. Aber sie, Selbstmordversuche sind eigentlich für sie dafür da, weil es ein Aufschrei der Seele ist. Sieht mich denn keiner? Hört denn keiner? Wird denn mir keiner helfen? Und dann saß ich in meinem Büro und dann wusste ich, ich muss sie holen. Dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich los? Was bewegt dein Leben? Warum tust du das? Und ich habe ihr natürlich verboten, das zukünftig nicht mehr zu tun. Dann sagt sie folgendes, sagt sie, ja, mein Papa lehnt mich ab. Und ihr wisst ja, die Wunde Nummer eins auf dieser Erde ist Ablehnung. Und wenn, denn gerade bei Mädchen, Väter und Kinder, ja, wenn sie ihre eigenen Kinder ablehnen. Und er lehnt sie ab, ganz krass. Und dann habe ich einen Stiefvater. Ja, ihr habt es, ja. Und dieser Stiefvater hat etwas gemacht, was mich verletzt hat. Und ich habe das meiner Lehrerin erzählt und meine Lehrerin hat es dem Schulleiter erzählt und der Schulleiter ist zum Jugendamt gegangen und das Jugendamt wollte jetzt dieses Mädchen aus dieser Familie rausholen, aber sie wollte nicht von ihrer Mama weg und hat sozusagen das wieder zurückgenommen. Hat gesagt, nee, es war gar nicht so schlimm. Aus Angst, dass sie von aus der Familie raus muss. Dann habe ich zu ihr gesagt, aber ist wirklich das, was du mir gesagt hast, ich werde euch nicht sagen, was es ist, wirklich passiert? Sag ich, ja. Es war eigentlich so, wie ich es zum ersten gesagt habe. Okay. Dann habe ich ihr gesagt, jetzt wirst du nach Hause gehen. Und du wirst dem Stiefvater Folgendes sagen. Du wirst sagen, Stiefvater, der Pastor hat gesagt, du sollst mit mir zu ihm kommen. Sie geht zum Stiefvater und sagt ihm das so, der Pastor hat gesagt, du sollst zu mir kommen. Der Stiefvater sagt, okay, mache ich. Das okay wurde immer schwieriger, je näher der Tag kommt. Er hatte Angst und Furcht. Und dann saß er bei mir im Büro, es war gerade letzte Woche. Deshalb ist es so neu. Und dann sage ich zu den Mädchen, also ich habe die Einleitung gemacht, wie ich es auch heute euch erzählt habe. Dann sage ich zu ihr, willst du als erstes drin? Sagt er, nein, ich werde als erstes sprechen. Und dann fing er an zu sprechen. Und in Tränen bekannte er das, was er getan hatte. Und sagte, ja, ich habe Fehler gemacht, ich liebe dich, ich liebe deine Mutter, ich will euch nicht verlieren. Was ich getan habe, das war nicht richtig. Es tut mir so leid. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, das Mädchen. Und dann hat er aufgehört. Und dann sage ich zu dem Mädchen, er hat ja alles gesagt, was du wolltest, was du hören wolltest. Sagst du, ja, er hat alles gesagt. Er hat dich gebeten, dass du ihm vergeben sollst. Darum gebeten, willst du ihm vergeben? Sagst du, ja, ich werde ihm vergeben. Und sie sagte, ich vergebe dir das, was du getan hast. Und dann hat sie ihm gesagt, würdest du mein Papa sein? Er sagt, ja, ich möchte dein Papa sein, wenn du das noch möchtest. Sag, ja, ich möchte, dass du mein Papa bist. Und die Tränen haben sich dann umarmt und haben sich vergeben. Und zu ihm habe ich dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, wenn sie da rauskommen wollen, ja, was ist abgelehnt, Familien kaputt. Ja, und jetzt will ein gescheiterter Mann zu Hause, eine gescheiterte Familie ordentlich führen, funktioniert ja gar nicht. Hat ja keine Vorbilder, sein Herz ist kaputt. Ja, und sie hat genau dasselbe gesagt. Er ist Atheist, das sagte er, sage ich, ja, die liebe ich besonders. Die argumentieren nicht religiös. Weißt du, ja, der hat es gesagt und der Papst, meine Mutter, nee, gar nicht. Also denen kannst du richtige Breitseite geben und die können damit super umgehen. Aber sie tun es ja auch. Aber ich habe es ihm gesagt, wir haben unser Zentrum gezeigt, weil unser Zentrum habe ich gesagt, du wirst in den Alpha-Kurs kommen, du wirst in den Gottesdienst kommen und wirst alle Fragen stellen, die du auf dem Herzen hast. Sagt er, ja, ist gut, wenn das so sein soll. Ja. Und wie gesagt, heute ist der Tag, wo sie da sind. Aber sowas. Krisen. Die ganze Welt ist voller Krisen. Und sie braucht Menschen wie dich und mich, die Lichter sind. Jesus sagt, wenn das Salz, und ihr wisst ja, Salz hat seine Wirkung. Salz hat seine Wirkung. Ja, hätte ich auch sagen können, ihr erstattet zur Salzsäure, wenn ihr nicht Salz seid, so wie im Alten Testament bei Lot. Ja, interessanterweise wurde ja sie zur Salzsäure und nicht zu einer anderen Säure, aber es war ihr Auftrag. Und unser Auftrag ist, Salz zu sein. Wenn wir nicht das sind, sagt Jesus, man kann es auch auf die Straße schütten und du kannst drüber gehen, weil es ist nichts wert. Wenn wir das nicht das Licht sind, wo haben sie Orientierung? Und exakt das, was ja der liebe Pastor Bernd gesagt hat, die Menschen suchen, deshalb klicken sie auch so oft an im Internet. Sie suchen. Ja, die Bibel sagt, auch wenn die Finsternis noch so groß wird, auf der anderen Seite machen sich Menschen auf Und sie suchen nach Antworten. Gott sieht dich. Gott weiß, wie alt du bist. Gott sieht dein Herz. Und er wird dich nicht übersehen, sondern er wird dich heute Morgen genauso an dein Herz klopfen und sagen, bist du bereit in dieser Zeit, ja, in dieser nationale Krise, dich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, von mir ist auch wieder ganz neu. Und über diese Erde zu gehen und die großartigen Dinge tun, die Jesus getan hat. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu beschimpfen. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen. Das rettet keinen einzigen Mensch. Sondern uns zusammenzustehen in dieser Zeit, zu sagen, wir sind eine heilige Armee, die in Einheit vorwärts gehen. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Fürsten und Mächten dieser Welt. Amen.
Amen.
So wie David Gott gesehen hat, so sieht er dich heute Morgen. Da, wo du sitzt, da, wo du bist. Ich bin kein Prophet, aber Gott sieht dich. Ich kann prophetisch reden, ich kann prophetisch predigen. Manchmal alle hat es gesagt, oh, du hast ja alles erzählt, was mein Leben anbelangt, sage ich. Das ist der Heilige Geist. Aber Gott sieht dich heute Morgen. Ja, und er wird dich fragen, bist du bereit zu kommen? Bist du bereit, dich neu empfangen zu lassen durch die Power des Heiligen Geistes? Um ein Teil als Lösung zu sein für diese nationale Krise. Und dann schauen wir mal, was passiert. Amen. So, lasst uns aufstehen. Ich werde noch beten mit euch. Kann ich drei heilige Klänge haben? Das ist nur für mich. Keyboard. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, da ich ja nicht alle kenne, heute Morgen. Aber ich möchte die Gewissheit haben, dass wenn dieser Gottesdienst vorbei ist, dass jeder, der hier ist, die Sicherheit hat und weiß, ich bin gerettet. Wie werde ich gerettet? Allzu sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus. Auf dass jeder. Wie viel?
Jeder.
Der an ihn glaubt, nicht verloren. Jeder, egal welche Nationalität, egal was für einen religiösen Hintergrund, egal ob groß, ob klein, breit, dünn, reich oder arm, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Dafür ist auf diese Erde gekommen, um die Lösung zu sein für eine Weltkrise. Hallo. Wir stehen hier als in einer nationalen Krise, aber er ist gekommen für eine Weltkrise. Lies Jesaja. Ein Volk, das in der Finsternis sitzt, leuchtet ein Licht. Ist er gekommen, um all deine Schuld, all deine Unmöglichkeiten, Not auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu hängen, auf das du frei bist. Für immer und ewig. Wenn der Sohn frei macht, er ist frei. Gott sah David. Und Gott sieht dich. Du könntest an die Ende der Erde gehen, Gott sieht dich. Er weiß, wo du bist. Er ist nicht so begrenzt wie wir. Aber er will dich herausholen, dich fragen, bist du bereit, einen Tausch zu machen heute Morgen? Das Geschenk des Himmels ist Jesus. Egal, wenn die Menschen noch so durch die Straße rasen und wenn sie nicht wissen, warum sie überhaupt was einkaufen, deshalb müssen wir es ihnen ja sagen. Weihnachten ist, weil Jesus kam, weil er das Geschenk kam für eine Weltkrise, um Licht hineinzubringen, Orientierung zu geben. Und wenn du hier bist und du hast noch keine persönliche Entscheidung für ihn getroffen, es geht nur um dein Herz zu ihm. Du hast diesen Tausch noch nicht gemacht. Sag, Jesus, hier hast du mein altes Leben. Gib mir dein neues Leben. Und interessanterweise sagt er, der Teufel ist gekommen, um zu zerstören. Er ist ein Lügner, ist ein Betrüger. Er will zerstören. Aber ich bin gekommen, dir Leben in Überfluss. Amen. Zu geben. Wer liebt mich Überfluss? So, er will dir den Überfluss des Lebens geben. Und du brauchst einfach nur sagen, Herr, wenn das stimmt, was dieser Pastor sagt, hier bin ich. Vergib mir. Ich brauche Frieden mit Gott. Wenn irgendjemand da ist, der sagt, bitte bete für mich, dann heb deine Hand so hoch, wie ich meine Hand oben habe, dass ich sehen kann. Ich werde für dich beten. Dass wenn du diesen Raum verlässt, dass du weißt, ich bin gerade, ja, okay. Okay, ja. Danke, ich hab's gesehen, ja. Okay, danke. Ich hab's gesehen. Die wichtigste Entscheidung auf Erde ist diese Entscheidung. Alles wird vergehen. Alles. Ich bin gestern mit meiner Tochter durch die Stadt gegangen. War eine super Zeit. Aber am Ende des Tages habe ich zu ihr gesagt, alles wird vergehen. Aber was uns eint, ist Jesus. Er bleibt bis in Ewigkeit. Er wird jedes Zeitalter überleben. Und er sucht das, was verloren ist. Ich frage nur einmal, dann bete ich mit euch. Ist noch jemand da? So, ich möchte mein Leben tauschen. Heute Morgen. Ja, okay. Darf ich bitten, dass ihr ganz schnell zu mir nach vorne kommt? Ich komme zu euch runter und ihr kommt ganz schnell zu mir nach vorne. Ich würde gerne mit euch beten und das perfekt machen. Hallo. Vielleicht dreht ihr gerade euch zu mir rum. Ich werde euch jetzt etwas vorbeten. Hallo. Ich werde euch etwas vorbeten. Das habe ich mir so ausgesucht, aber da sind ein paar Worte drin, die wichtig sind, dass sie genannt werden. Aber wenn ich ihr Amen gesagt habe, dann wisst ihr, ich bin gerettet, mir ist vergeben. Ich bin nach Hause gekommen. Und die Bibel sagt, der ganze Himmel freut sich, wenn einer umkehrt. Warum? Weil Söhne und Töchter nach Hause kommen, weil es einen himmlischen Papa gibt, der auf euch wartet. Okay? Ich bete es euch vor und ihr betet mir jetzt nach. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Aber ich weiß auch, dass du für meine Sünden gestorben bist. Komm jetzt mit deinem kostbaren Blut. Und reinige mich von aller Schuld. Wasch mein Herz reiner als Schnee. Du sollst von nun an mein Herr sein. Und ich bin dein Kind. Und ich werde ewig mit dir leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Ihr Gemeinde dürft euch mal freuen und ihr kommt mit. Ihr habt jetzt wunderbare Menschen, die werden euch mitnehmen. Darf ich bitten, dass ihr noch ganz kurz die Augen zumindest mal nach unten schließt und ich möchte noch für die beten, die sagen, ja, ich habe es verstanden, Gott sieht mich. Manchmal habe ich gedacht, ich werde übersehen. Aber ich habe heute Morgen gedacht, er sieht mich. So wie David gesehen hat, so sieht er dich heute Morgen. Und er hat ihn erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte fragen, wenn heute Morgen irgendjemand da sagt, ich vertraue Gott. Und ich möchte wie David sein, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und großartige Dinge für den Herrn Jesus tun. Vielleicht wieder auch ganz neu. Sagen, ja, ich will das. Ich habe das verstanden. Ja, in dieser nationalen Krise sucht er mich. Ja, vielleicht hast du dich bewusst versteckt, aber Gott ruft dich heute Morgen und sagt, bist du bereit? Ja, wenn irgendjemand da ist, bitte bete für mich. Dann gib mir auch ein Zeichen und ich werde für euch beten. Ja, okay. Okay, ja, Gott sei Dank. Wunderbar. Licht wird heftig in Limburg sein. Jesus, danke für all die Hände, die heute Morgen sich dir entgegengestreckt haben und entgegenstrecken. Und die sagen, Herr, hier bin ich. Du hast ihn nicht übersehen. Du hast jeden Einzelnen von uns und du siehst uns. Und danke, Herr, dass du jeden Einzelnen nach vorne rufst, heraus, wie du David gerufen hast. Und ich bete jetzt, dass der Heilige Geist ganz neu auf euch kommt. Und dass er euch ganz neu erfüllt. Und dass ihr einfach begreift und wisst, so wie der Geist Gottes auf David war, wie auf Jesus war, so ist er auf euch und in euch. Und er möchte, dass ihr die gleichen Dinge tut, die Jesus getan hat in unserer Zeit. Hab keine Angst. Jeder Geist unter Angst und Furcht muss jetzt dich verlassen. Und ich bete, dass der Heilige Geist dich erfüllt und die Liebe des Vaters ganz neu in dein Herz hineinkommt und dich freisetzt für ein großartiges Werk. Dass du nicht eine kleine Lampe bist, sondern du bist das Licht. So wie Jesus es sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich setze das frei jetzt in den wunderbaren Jesu Namen. Amen. 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 Ich will das hier, ich will das jetzt.